Ja, vielen Dank für die Einleitung, vielen Dank für die Einladung. Ich bin überwältigt von der Resonanz. Das spricht, wie soll ich das jetzt sagen, für das große Interesse der Vorarlberger Bevölkerung. Ich möchte mein Publikum ein bisschen kennenlernen, damit ich so in etwa weiß, wer da ist. Wir machen jetzt keine Vorstellungsrunde, dann wäre der Abend rum, keine Angst. Aber ich frage einfach mal, wer von Ihnen ist in pädagogischen Berufen tätig? Pädagogische Fachkräfte in Kitas, in Schulen. Das ist schon eine ganze Menge. Wer von Ihnen ist Eltern? Das sind fast alle. Jetzt muss ich noch rauskriegen, wer von Ihnen ist Eltern ohne pädagogischen Grundberuf? Ja. Okay, das haben wir so halbe, halbe. Reicht erstmal, dann weiß ich so in etwa, mit wem ich es zu tun habe. Und ich werde versuchen, beide Bedürfnisse oder die Bedürfnisse beider Zielgruppen anzusprechen. Resilienz, seelische Widerstandskraft ist ein Thema, mit dem ich mich seit gut 10 Jahren intensiv befasse. Ich bin von Haus aus Psychologe und Psychotherapeut und habe mich viele Jahre mit Kindern mit sogenannten Verhaltensauffälligkeiten beschäftigt, hochaggressive Jugendliche, Kinder mit dem sogenannten ADHS, sowohl als Psychotherapeut, aber dann auch wissenschaftlich. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, und man kann es immer wieder sehen, die Kinder, die dann mit 15, 13, 15, 17 irgendwie massiv auffällig werden, wenn man deren Geschichte anguckt, die Wurzeln liegen sehr, sehr früh. Und ich bin auf dem Weg immer mehr auch in den Bereich der Prävention gerutscht. Also gucke, was kann man, und das ist unser Thema auch heute, machen, was kann man machen, um Kinder zu stärken, aber auch um Familien zu stärken, damit diese als störend, als herausfordernd empfundenen Verhaltensweisen nicht auftreten oder weniger auftreten. Das ist so ein Stück weit mein Hintergrund. Und so bin ich eben auch auf das Thema Resilienz gestoßen. Und wir haben in Freiburg eine ganze Reihe von Programmen entwickelt, um die Resilienz, die seelische Widerstandskraft von Kindern zu stärken. Und davon möchte ich Ihnen berichten. Hier zunächst das Konzept der Resilienz und der Lebenskompetenzen vorstellen, wird dann 2, 3 Sätze zu Erkenntnissen der Präventionsforschung sagen, werde kurz darauf eingehen, was wir in Kindertageseinrichtungen und Schulen gemacht haben oder noch weiter natürlich machen, um die Resilienz von Kindern zu stärken, und werde schließen mit ein paar Hinweisen für den pädagogischen Alltag, die man sicherlich auch nutzen kann dann in der Familie. Ja, das Konzept der Resilienz und Lebenskompetenzen. Wir haben in den Humanwissenschaften, in den Sozialwissenschaften, also Psychologie, Pädagogik, aber auch in den Gesundheitswissenschaften bis in die Medizin hinein, haben wir seit etwa, 15 Jahren, 20 Jahren einen Wechsel der Blickrichtung. Wir gucken nicht mehr nur nach Faktoren, die Menschen krank machen, Pathogenese, sondern wir gucken auch nach Faktoren, was hält Menschen gesund. Wir gucken nicht mehr nur nach Defiziten, nach Schwächen, sondern wir gucken auch nach Ressourcen, die Menschen mit sich bringen. Und wir gucken nicht mehr nur nach Risikofaktoren, sondern wir gucken auch nach Schutzfaktoren. Dieser Wechsel der Blickrichtung hat sich sozusagen durchgezogen durch die verschiedensten Wissenschaften, die sich mit den Menschen befassen. Und in diesem Zusammenhang ist auch die Resilienzforschung einzuordnen. Resilienz bedeutet psychische Widerstandskraft von Kindern oder Menschen allgemein gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken, also einen erfolgreichen Umgang mit belastenden, mit kritischen Lebensumständen. Die Mutter der Resilienzforschung ist Amy Werner. Amy Werner ist Amerikanerin und die hat Folgendes gemacht. Die ist auf die Hawaii-Insel Kauai gegangen und hat den Geburtsjahrgang 1955 untersucht. Das waren knapp 800 Kinder damals, Kauai deswegen, weil das war ein abgeschlossenes Biotop, konnte keiner abhauen. Und man hatte die Chance, da eine gute Langzeitstudie aufzusetzen. Und Amy Werner hat über 40 Jahre, zunächst alle 2 Jahre, später alle 5 Jahre, alle möglichen Daten von diesem Geburtsjahrgang erhoben. Also vom Geburtsgewicht der Kinder, Temperament der Kinder, Lebenssituation der Eltern, finanzielle Situation der Eltern, Wohnverhältnisse. Später dann, wie schaffen die Kinder den Übergang in die Schule, welche Schulabschlüsse machen sie, und ganz später, wie gelingt es ihnen selber, Familien zu gründen. Und Amy Werner hat was ganz Erstaunliches festgestellt, nämlich, dass ein gutes Drittel der Kinder, die ganz schwierige Ausgangsbedingungen hatten, kann man sich jetzt alles Mögliche denken, schlechte Wohnverhältnisse, Armut der Eltern, psychische Erkrankungen der Eltern, Alkoholismus der Eltern, dass von diesen Kindern, die mit einer Vielzahl von Risiken belastet sind, ein gutes Drittel sich seelisch und körperlich gesund entwickelt hat. Also diese Gleichung, die wir oft aufmachen, nämlich hier schlechte Ausgangsbedingungen und da Probleme, seelische, körperliche Erkrankungen, diese Gleichung geht so nicht auf. Da ist was dazwischen. Und dieses Dazwischen wurde dann von Amy Werner als Resilienz bezeichnet. Zunächst hat man gedacht, Resilienz, seelische Widerstandskraft, zunächst hat man gedacht, das sei angeboren. Aber das ist eine viel zu komplexe Fähigkeit, die kann nicht auf einem oder mehreren Genen lokalisiert sein. Man hat dann nach und nach geguckt, welche Faktoren tragen dazu bei, dass Menschen stark und gesund sich entwickeln angesichts schlechter Ausgangsbedingungen. Das war so die Ausgangssituation. Es hat dann in den Folgejahren ganz viel an Forschung zu diesem Thema stattgefunden. Ich habe hier, Sie sehen, Sie werden es hoffentlich erkennen, Pippi Langstrumpf. Das ist ein anderer Zugang zur Resilienzforschung. Astrid Lindgren hat von Resilienz wahrscheinlich nie irgendwas gehört. Aber, Sie werden sich erinnern, Astrid Lindgren hat auf eine wunderbare Weise hat sie starke Figuren beschreiben können. Und Pippi Langstrumpf ist eine davon. Eine prototypische Resilienzkind oder Figur. Sie erinnern sich, Pippi, die Mutter ist im Himmel, der Vater ist König auf einer Insel von farbigen Menschen. Pippi lebt im absoluten Gammelhaus. Sie hat völlig zerrissene Kleidung. Gut, sie hat die paar Taler, die sie den Einbrechern gibt. Aber ansonsten eigentlich schlechte Ausgangsbedingungen. Aber Pippi ist stark. Die ist nicht nur so stark, dass sie das Pferd die Treppe hochtragen kann, sondern ist sogar so stark, dass sie den an sich ängstlichen Nachbarkindern Tom und Annika, dass sie die ermutigt, auf die Bäume zu klettern. In der Schule hat es nicht so gut geklappt, aber das ist ein anderes Thema. Genau, das ist die erste große Veröffentlichung von Amy Werner und Ruth Smith. Vulnerable but invincible, verletzlich aber unbesiegbar. Man hat früher gedacht, dass Kinder gewissermaßen auf die Welt kommen oder irgendwas mitkriegen, dass sie unbesiegbar sind, für immer. Das ist nicht so. Ich komme darauf noch, heutzutage sieht man das ein Stück differenzierter. Also nochmal, worum geht es? Uns allen stellen sich, komme ich damit zurecht? Kleine Entwicklungsaufgabe. Uns allen stellen sich Entwicklungsaufgaben, also sprechen lernen, laufen lernen, Übertritt von der Familie in die Kita, von der Kita in die Schule, später in den Beruf. Und besondere Belastungen. Diese besonderen Belastungen sind individuell sehr unterschiedlich. In kleinen Kindern vielleicht Tod des Haustieres, natürlich Trennung der Eltern als ein starker Belastungsfaktor. Aber auch dann, der Schulübertritt kann als Belastung erlebt werden. Das ist individuell unterschiedlich. Für einige meiner Studierenden ist es eine Belastung, wenn die eine Klausur schreiben müssen. So, für andere nicht. Und diese Entwicklungsaufgaben und Belastungen müssen bewältigt werden. Denen kann ich quasi nicht entgehen. Denen muss ich mich stellen. Und das Entscheidende ist, die Art der Bewältigung, die ist abhängig von einer Balance aus Risiko und Schutzfaktoren. Und diese Risiko- und Schutzfaktoren unterteilen wir in personale Faktoren. Das sind die Faktoren, die ich als Person sozusagen in mir trage. Das ist das, was ich kann. Und einer dieser wichtigsten Schutzfaktoren ist die Resilienz. Die zweite Form von Schutzfaktoren sind soziale Schutzfaktoren. Das sind die unmittelbaren Bezugspersonen, die Eltern, die Geschwister, wer sonst noch zur Familie gehört. Und auf der dritten Ebene, das ist die weitere Umwelt. Das sind vor allen Dingen die Institutionen, Kindertageseinrichtungen, Schule und die Menschen, die da tätig sind. Das Entscheidende ist die Art und Weise, wie mir diese Bewältigung gelingt, entwicklungsförderlich oder nicht, die wirkt wieder zurück auf die personale Ebene. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, ich will es an einem Beispiel deutlich machen. Sie verzeihen, dass ich der Verdeutlichung halber alle Vorurteile bemühe. Ein Kind kommt auf die Welt. Ein Mädchen, Lara. Zwei Eltern sind glücklich, gucken auf unsere Lara. Vier Großeltern, der erste Enkel. Lara steht im Mittelpunkt. Lara wird gesehen, jeder Wunsch wird Lara von den Augen abgelesen. Man kann sich's vorstellen. Sie hat es gut. Die Eltern, Großeltern lieben sie. Und es werden ihr aber auch alle Hindernisse, die irgendwie auftauchen könnten, aus dem Weg geräumt. Also, was weiß ich, Sandkasten, ein anderes Kind will die Förmchen wegnehmen. Sofort springt die Oma dabei. Nein, das sind Laras Förmchen. Kann man sich vorstellen, wie unsere Lara aufwächst. Grundsätzlich gut. Grundsätzlich gut, Klammer auf über, Klammer zu, behütet. So. Die Eltern wollen natürlich, dass Lara in die Bildungsinstitution Kindertageseinrichtung geht. Sie soll mit anderen Kindern spielen lernen. Und dann soll Lara auf einmal, sie ist ein bisschen vorbereitet worden, in die Kita, 20 andere Kinder, Lärm, völlig unüberschaubare Situation. Sie weiß, irgendwann wird die Mutter verschwinden und dann kommt noch jemand und sagt, guten Tag, ich bin Frau Müller, ich bin deine Bezugserzieherin. Das ist für unsere Lara eine Katastrophe. Warum? Zunächst, warum? Weil auf der personalen Ebene hat sie relativ wenig Kompetenzen entwickeln können, Fähigkeiten entwickeln können, mit solchen kritischen Situationen umzugehen, weil immer die anderen wohlgemeint da waren. Sie ist da schlichtweg überfordert. Und unsere Lara wird nicht wildschreiend durch die Gegend rennen, sondern sie wird sich vermutlich verängstigt in die Ecke stellen und möglicherweise auch die Tränen noch verdrücken, weil sie ihr liebes Kind sein will. Das ist für Lara eine kritische Situation. Und sie muss damit umgehen. So, das ist aber der Ausgang der Geschichte, hängt ab davon, deswegen soziale Schutzfaktoren, weitere Umwelt, was auf der Ebene passiert. Deswegen sprechen wir von Balance. Nehmen wir an, die Eltern haben sich schon gedacht, das könnte schwierig werden. Die Mutter hat sich erst 2 Wochen Urlaub genommen und dann hat sich der Vater 2 Wochen Urlaub genommen. Nicht, um ständig auf der Matte zu stehen, aber um Sicherheit zu geben. Und das weiß unsere Lara. Die weiß, wenn es ganz kritisch wird, ist Mama da oder ist Papa da. Da ist Sicherheit gegeben. Und, weitere Umwelt, die Kindertageseinrichtung hat ein sehr gutes Eingewöhnungskonzept. Das geht jetzt nicht, jetzt bist du da und jetzt musst du da bleiben, jetzt reiß dich zusammen. Sondern man sieht die Not des Kindes und die pädagogische Fachkraft ist natürlich auch wach genug. Sie freut sich nicht, dass sie ein stilles Kind hat, was nicht weiter stört. Sondern sie sieht die Not des Kindes, geht auf das Kind zu, setzt sich vielleicht mit ihr an den Tisch, ruhige Situation und holt vielleicht ein etwas anderes, schüchternes Kind herbei, das Lara gewissermaßen andocken kann. Was passiert? Nach etwa 4 Wochen, 6 Wochen fühlt sich Lara sicherer und sie hat für sich die Erfahrung, oder dann später noch zunehmend sicherer, und sie hat für sich die Erfahrung gemacht, da war eine ganz schwierige Situation für mich. Ich habe mich allein gelassen gefühlt und wusste gar nicht, was da ist, aber ich habe das geschafft. Und dieses, ich habe das geschafft, bin mit dieser kritischen Situation umgegangen, das sagt die sich nicht in diesen Worten, aber das ist der Prozess, der stattfindet. Ich habe das geschafft, das führt dazu, dass sie innerlich ein Stück stärker wird, dass sozusagen ihr Resilienzstatus steigt. Und das führt dazu, dass sie in strukturell ähnlichen Situationen, schlafen bei der besten Freundin, übernachten außerhalb des Hauses, später der Übergang von der Kita in die Schule, dass sie etwas stärker ist und etwas besser gerüstet ist, solche ähnlichen Situationen zu bewältigen. So entsteht letztendlich Resilienz. Herausforderungen, die bewältigbar sind. Was macht nun Resilienz aus? Eine Kollegin von mir hat das etwas prosaisch formuliert. Ich finde das aber gut, weil es ganz viel ist verdichtet, deswegen möchte ich Ihnen das vorlesen. Ich habe um mich Menschen, denen ich trauen kann und die mich lieben. Ich habe Menschen, die mir Leitlinien setzen, sodass ich weiß, wann ich einhalten muss, bevor mir Gewahr oder Ärger drohen. Ich habe Menschen, die mir durch die Art, wie sie sich verhalten, zeigen, wie man es richtig macht. Ich habe Menschen, die möchten, dass ich lerne, selbstständig zu werden. Und ich habe Menschen, die mir helfen, wenn ich krank bin, in Gefahr bin oder etwas lernen muss. Ich habe Menschen, auf die ich mich verlassen kann. Ich bin jemand, den man mögen und lieben kann. Ich bin gern bereit, zu anderen freundlich zu sein und zu zeigen, dass sie mir wichtig sind. Ich bin bereit, für das, was ich tue, Verantwortung zu übernehmen. Und ich bin sicher, dass alles gut wird. Optimismus. Und Fähigkeitskonzept, ich kann mit anderen über Dinge reden, die mich ängstigen oder bekümmern. Ich kann Lösungen finden für Probleme, die ich habe. Ich kann mich zurückhalten, wenn ich das Gefühl habe, ich mache etwas falsch oder bringe mich in Gefahr. Ich kann gut einschätzen, wenn ich mit jemand reden soll oder etwas tun muss. Und ich kann dann, wenn ich es brauche, jemanden finden, der mir hilft. Klingt gut, ne? Drei Quellen der Resilienz. Ich möchte jetzt einen Schritt weitergehen und Ihnen die Schutzfaktoren vorstellen, die für eine gesunde seelische Entwicklung und für die Ausbildung von Resilienz, also von der seelischen Widerstandskraft, wichtig sind und Ihnen dazu die Ergebnisse, die es in der Forschung gibt, vorstellen. Es gibt eine Erkenntnis, die zieht sich quer durch die Säuglingsforschung, durch die Bindungsforschung, durch die Entwicklungspsychologie, über die Psychotherapieforschung und auch hin zur Resilienzforschung. Das ist die allerwichtigste Erkenntnis. Man fragt immer, wie werden Menschen stark, was muss ich machen und welche Programme? Alles drittrangig. Die allerwichtigste Erkenntnis ist, der wichtigste Schutzfaktor für eine gesunde seelische Entwicklung ist mindestens eine stabile emotionale Beziehung zu einer, Klammer auf, primären, Klammer zu, Bezugsperson. Das ist der allerwichtigste Schutzfaktor. Ich muss jemand haben, ich muss jemand erleben, der mich sieht, für den ich im Mittelpunkt stehe, der mich liebt, der mir auch Anforderungen setzt. Ich war mal in Kanada auf dem Resilienzforscherkongress und die haben so einen schönen Satz, habe ich da gelernt. Die haben gesagt, you need somebody who is crazy about you. Du brauchst jemanden, der nach dir verrückt ist. Der dich sieht, der dich, ja, ich habe schon gesagt, der, für den du im Mittelpunkt stehst, der dir Fehler verzeiht, der dir aber auch Anforderungen setzt. Das ist der absolut zentrale Schutzfaktor. Und Amy Werner hat sich die Lebensgeschichte derer angeguckt, also dieses Drittels, wo das gut gelaufen ist, und hat dann genau das herausgefunden. Die Kinder, wo die Eltern nicht als stabile Bezugspersonen zur Verfügung standen, die hatten jemand anders zur Verfügung. Das war beispielsweise die große Schwester, das war die Tante, das war die Großmutter, das war die Nachbarin, das war aber dann auch die Lehrerin in der Grundschule beispielsweise. Und wenn Sie über Ihr Leben nachdenken, wir haben leider nicht die Zeit, in kleineren Gruppen kann man das sehr gut machen. Wenn Sie über Ihr Leben nachdenken, was waren für sich Schutzfaktoren, dann kommen in den Gruppen immer, fallen die Menschen immer Personen ein, das sind meistens zum Glück natürlich auch die Familien oder Menschen aus der Familie, aber es sind oft auch dann noch andere, die da sind. Die Forschung hat rausgekriegt, dass auch pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und auch Lehrerinnen in den Grundschulen diese Funktion übernehmen können. Das heißt, das ist optimistisch wichtig, wenn wir wissen, dass die Schwierigkeiten zu Hause, wenn die Situation zu Hause schwierig war, dass andere Menschen das kompensieren können. Das kann natürlich dann später auch noch die junge Sozialarbeiterin sein, es kann die sozialpädagogische Fachkraft in der Familie sein, es kann auch die Pädagogin in der Heimerziehung sein. Das Problem ist, je älter die Kinder sind, desto schwieriger ist es, da ausgleichend zu wirken. Aber das ist der absolut zentrale Schutzfaktor. Und bei allem, was wir machen, wenn es darum geht, Resilienz zu fördern, wir müssen uns immer wieder fragen, wie kriegen wir es hin, stabile Beziehungen zu gestalten. Daneben sind die anderen außerpersonalen Schutzfaktoren zweitrangig. Da sagt man sichere sozioökonomische Bedingungen, soziale Einbettung der Familie ist ein Schutzfaktor, gute Bildungsinstitutionen, später auch gute Peer-Beziehungen. Aber gegenüber diesen, deswegen steht es auch so dick da, gegenüber diesem Schutzfaktor sind die anderen zweitrangig. Susan Lothar hat 50 Jahre Resilienzforschung untersucht und sagt eben auch, die erste große Botschaft ist, Resilienz beruht grundlegend auf Beziehungen. Es gibt aber auch Schutzfaktoren auf der personalen Ebene, also sprich Fähigkeiten, die ich in mir trage, um mit Entwicklungsaufgaben, mit Krisen, mit Belastungen gut umgehen zu können. Also Voraussetzungen, die ich habe, Fähigkeiten, die ich habe, die ich erwerben kann und normalerweise im Leben auch erwerbe, um eben diese Situation gut bewältigen zu können. Und wir haben alle Langzeitstudien, die es zu dem Thema gibt und alle Meta-Analysen, die es zu dem Thema gibt, uns angeguckt. Und man kommt immer wieder letztendlich auf 6 Faktoren. Und diese sechs Faktoren, weil die so wichtig sind, nehme ich mir die Freiheit, die nochmal etwas ausbreitend darzustellen, weil die können für pädagogisches Handeln, aber in professionellen Zusammenhängen, aber natürlich auch für Eltern eine gute Orientierung sein. Dass ich gucke, wie weit hat mein Kind vielleicht, wie weit habe ich auch selber diese Schutzfaktoren, diese Resilienzfaktoren, wie wir sagen, ausgebildet. Und ich gehe die jetzt einen nach dem anderen durch. Der erste Faktor, das ist übrigens keine Reihenfolge, die stehen nebeneinander und zum Teil überlappen sie sich natürlich auch oder hängen miteinander zusammen. Der erste wichtige Schutzfaktor, das ist eine angemessene Selbst- und Fremdwahrnehmung. Selbstwahrnehmung meint ein angemessenes Bild über sich und die eigenen Fähigkeiten zu haben. Es meint aber noch was Grundlegenderes, nämlich die eigenen Gefühlszustände verstehen zu können und auseinanderhalten zu können, sortieren zu können. Das Problem ist, bei uns Menschen ist es so, dass alle, insbesondere intensiven Gefühle, mit dem gleichen körperlichen Erregungszustand verbunden sind. Egal, ob ich hochängstlich bin, stockwütend bin, brennend verliebt bin, unser Körper reagiert sehr ähnlich. Der Blutdruck verändert sich, der Puls verändert sich, der Hautwiderstand verändert sich. Und ich muss lernen, dass diesen Erregungszustand Gefühlen zuzuordnen. Wir wissen zum Beispiel von Jugendlichen, die gewalttätig sind, dass sie das nicht können. Jeder Erregungszustand, wenn es beispielsweise Angst ist, das spüren die als Ärger und handeln dann auch ärgerlich. Das kann man sehr spielerisch mit Kindern machen. Ich zeige Ihnen nachher noch 2-3 Beispiele. Aber es ist wichtig, dass Kinder unterscheiden, jetzt freue ich mich, jetzt bin ich traurig oder jetzt bin ich wütend, wenn die Erregung die gleiche ist. Das ist Selbstwahrnehmung. Fremdwahrnehmung bedeutet, dass ich andere Menschen, aber auch Situationen, angemessen einschätzen kann. Ich nehme Sie mal, Entschuldigung, vorneweg, so Ihr Gesichtsausdruck, ich weiß nicht so richtig, gefällt Ihnen das, was Sie, jetzt lachen Sie auch noch, jetzt fangen Sie an, mich auszulachen. Was ist das? Entschuldigung. Wenn ich jetzt so weitermache, gehen Sie raus und sagen, der hat sie nicht mehr alle. Was ich gemacht habe, ist, in eine neutrale Information, vielleicht Interesse hoffentlich, reingelesen, die kann mich nicht leiden. Und ich habe so gehandelt, dass sie mich am Ende wirklich nicht leiden kann. Auch das wissen wir beispielsweise aus der Forschung über gewalttätige Kinder und Jugendliche, dass die Gesichtsausdrücke, aber auch Gestik nicht gut auseinanderhalten können und dann in neutrale Informationen Ärger reinlesen und dann so handeln, dass Ärger entsteht. Das kann man mit Kindern üben, das können Kinder lernen. Normalerweise lernen die das sozusagen beiher, aber das ist nicht selbstverständlich. Der zweite Resilienzfaktor, das sind Selbstwirksamkeitserwartungen, also eine grundlegende Überzeugung, Anforderungen bewältigen zu können. Auch da will ich Ihnen einen Beispiel nennen. Das fängt schon sehr früh an. Das fängt an in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres. Da entstehen diese Urheberschafts- oder dann Selbstwirksamkeitserfahrungen. Da liegt das Kind, Säugling, in seinem Bett und da oben ist irgendwas und er haut dagegen, bewegt sich, haut nochmal dagegen und haut nochmal dagegen. Und irgendwann mal merkt er, ich bin das. Kann ich das so nicht sagen, aber er merkt das. Ich bin das, der da oben dieses Mobili bewegt. Am besten steht dann jemand daneben und sagt, toll. Das brauchen wir. Das brauchen wir, um Selbstwert zu entwickeln. Und das brauchen wir, um Selbstsicherheit zu entwickeln.